Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Ja, herzlich willkommen zur Leadership Lounge. Ich freue mich wahnsinnig, heute Professor Dr. Axel Koch begrüßen zu dürfen. Er ist ehemaliger Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie der FH in Ismaning. Er ist außerdem Diplompsychologe und Professor für Training und Coaching. Was mich besonders freut, ist, dass er da auch ein Buch geschrieben hat, und zwar das Bestsellerbuch Change mich am Arsch. Und nicht nur dieses, sondern du hast über 10 Bücher bereits geschrieben, nicht wahr, Axel?
Ja, sind schon einige geworden jetzt.
Verrückt. Ja, und ich habe dich heute eingeladen, weil du nämlich auch Experte für das Thema nachhaltige Veränderung bist. Und darüber wollen wir heute sprechen und unseren Hörern einfach Einblicke geben.
Wunderbar. Ich freue mich, mit dir hier die Zeit zu verbringen und zu unterhalten.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir starten den Podcast immer mit einer zufälligen Frage. Was möchtest du oder was ist dir das Wichtigste im Leben, mehr als alles andere, wozu du sagst, ja, das will ich unbedingt?
Das ist eine spannende Frage, weil spontan kommt mir der Gedanke Gesundheit, weil wenn du nicht mehr wirklich gesund bist, dann kriegst du halt irgendwie durchs Leben und das kann dir auch keiner irgendwie wiedergeben. Und man vergisst es halt immer, wie selbstverständlich es einem so vorkommt. Und wenn dann, aber ich hätte mal irgendwann so einen Hexenschuss und kam kaum ins Auto und auf einmal ist Laufen schwierig, ne? Und dann merkt man erst, wie das doch einschränkt oder auch wenn du andere Leute verfolgst, wie plötzlich ein Leben zusammenbricht, wenn die Gesundheit nicht da ist, ne? Es gibt viele wichtige Sachen, aber das fällt mir spontan dazu ein.
Ja, das ist schön. Und dazu fällt mir auch gleich noch eine nächste Frage ein, die ich wichtig finde, auch im Kontext Führung. Wie hältst du dich fit und gesund, sodass du sagst, hey, so stehe ich morgen auf, so motiviere ich mich, so bin ich in meiner Energie?
Also eine Sache habe ich sicherlich von zu Hause mitbekommen, von meinen Eltern. Mein Vater war auch immer ganz psychologisch interessiert und ich habe, glaube ich, sehr mitbekommen, dieses Positivdenken. Das war bei uns ein ganz wichtiges Thema. Also irgendwo geht es immer weiter, irgendwo geht immer ein Türchen auf, irgendwie wird es schon werden. Und glaube, dadurch habe ich schon so eine grundpositive Haltung. Das ist vielleicht so geistbezogen. Körperlich gehe ich im Regelfall mindestens mal zweimal in die Woche zum Fitnessstudio, tue was gegen die sitzende Tätigkeit, dass ich irgendwie wieder die Muskulatur in den Griff kriege und wieder gerade ausgucke. Gehe gerne in der Natur auch spazieren. Das sind so die wesentlichen Dinge, wo ich sage, da gehe ich ganz bewusst hin und mache das. Und ab und zu gelingt mir das dann, dass ich auch mich so über den Tag mal ein Momentchen zurücknehme, kleine Entspannungsübung mache und mal ein bisschen runterkomme.
Ja, super. Wir sind ja heute da zu dem Thema Transferstärke und jetzt sind unsere Hörer bestimmt neugierig. Was hat es denn mit diesem Thema auf sich? Was bedeutet Transferstärke?
Ja, die Idee zu diesem Begriff oder zu dem Konzept, die kam 2009 und dazu ist hintergrundmäßig zu sagen, ich bin jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren schon im Bereich Training, Coaching unterwegs. Und was einem halt immer auffällt, ist ja der Punkt, dass Leute wohl motiviert sind, nach einem Training Dinge umzusetzen und wirklich Lerntransfer zu schaffen. Das heißt, die waren im Konfliktmanagement-Training und merken, Mensch, ja, ich müsste früher in Konflikt gehen, ich müsste vielleicht eine Ich-Botschaft formulieren statt einen Vorwurf. So, und dann gehen die raus und dann trifft man sie irgendwann wieder und dann haben sie doch wenig diese Gewohnheit geändert. Und ich habe mir halt gefragt, wie kommt denn das? Und dabei kam ich irgendwann darauf, dass es auch daran liegt, wie transferstark Menschen sind, also wie gut sie in der Lage sind, wirklich solch einen Impuls, einen Veränderungsimpuls umzusetzen, sich selbst bei Veränderungen zu steuern. Und insofern ist Transferstärke für mich so ein Set von Skills und Haltungen, die Menschen haben, die besonders umsetzungsstark sind, wenn es um nachhaltige Veränderung geht.
Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Set von Skills, was sind das dann für Skills? Also was für Facetten stecken dahinter?
Also das Modell, was dahinter steht, das ist entstanden, weil ich am Anfang halt geguckt habe, was gibt es schon in der Forschung. Und da gibt es 18 Konzepte aus der Lerntherapie, aus der Veränderungspsychologie im Allgemeinen, aber auch so aus dem alles, was so mit Change zu tun hat. Und ich habe dann einen Fragebogen draus gebaut und aus diesem Fragebogen oder mit dem Fragebogen versucht, so dieses Konzept Transferstärke messbar zu machen. Und dann gibt man den halt vielen Menschen zur Beantwortung, die füllen den Fragebogen aus und dann kannst du Berechnungen machen, so Zusammenhangsberechnungen. Und auf diesem Weg, aufgrund von Daten und dem, was schon in der Forschung gut stabilisiert erkannt war, ist dieses Konzept Transferstärke entstanden, das Transferstärke-Modell. Und jetzt zu deiner Frage, da steckt zum Beispiel sowas drin wie Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Das heißt, hast du so in dir selbst Dinge parat, wie du es steuerst, dass die Umsetzung gut in Gang kommt? Also übst du was, wenn du was üben müsstest, holst du dir Hilfe, sprichst vielleicht auch über das, was du vorhast, um so dieses Commitment für dich zu steigern und auch wirklich weiterzukommen, nimmst du dir die kleinen Schritte in einer Weise vor, dass sie wirklich in der Umsetzung auch funktionieren. Also so Dinge, wenn man so drüber spricht, wo man denkt, ja, das klingt eigentlich ganz normal und wer sich ein bisschen mit so einem Thema befasst hat, denkt auch, naja, kann nicht so schwer sein, aber es ist so. Ich stelle halt fest, dass die wenigsten Leute wirklich all das, was so Transferstärke ausmacht, haben. Und da gehört eben auch noch Rückfallmanagement im Arbeitsalltag zu. Wie manage ich mich dort, dass ich nicht immer in die alten Muster reinfalle, dass die Vorsätze oben bleiben? Oder wie gehe ich um mit Rückschlägen, statt also sich jetzt vielleicht Vorwürfe zu machen und zu denken, mein Gott, man hat es nicht drauf, dann einfach sich klar zu werden, ich brauche ein positives Selbstgespräch bei Rückschlägen, ich muss die kleinen Erfolge sehen, ich muss es als normalen Prozess sehen, dass es vielleicht nicht gleich klappt. Wie gesagt, das sind so ganz wesentliche Elemente, die in diesem Transferstärke-Konzept drinstecken.
Finde ich super spannend, weil zwei Sachen dazu. Das eine ist, ich halte mich selbst für sehr umsetzungsstark. Und gleichzeitig war ich jetzt im letzten halben Jahr immer beim Logopäden und ich habe festgestellt, obwohl ich hochmotiviert bin, diese Dinge umzusetzen, das Üben zu Hause war eher begrenzt. Wenn ich Glück hatte, habe ich das irgendwie so 3 Minuten, eine der 5 Übungen, die er mir mitgegeben hat, gemacht. Den Rest leider nicht. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Und dann ist es ja das eine, ist ja die Person selbst, die es umsetzt, dann ist es aber auch im Außenkontext, ich arbeite ja auch sehr viel mit Kanzleien zusammen und da gibt es ja einfach so allein durch diese Struktur mit den Billable Hours, mit der Mandant ruft an, dass sich schnell Dinge im Arbeitsalltag ändern, wo ich dann vielleicht sogar, obwohl ich umsetzungsstark bin, aber trotzdem nochmal dieses Außen habe. Wie würdest du da vorgehen? Was wäre da dein Ratschlag?
Also das eine ist, ich gucke in dem Gesamtkonzept Transferstärke auch auf Umfeld, also inwiefern die anderen Menschen dich eher unterstützen oder behindern bei einer Veränderung oder zum Beispiel auch, ob die Zeitkapazität ob da ist, sich mit so einem Veränderungsthema so zu befassen, wie es denn not tut. Und ja, wie kannst du mit sowas umgehen? Also genau wie du sagst, die meisten Leute glauben, sie müssten nur motiviert sein, sie müssten sich anstrengen, sie müssten diszipliniert sein. Und das wissen wir alle von Silvester, dass das eben nicht lang reicht. So, und du hast schon gerade beschrieben, es gibt so bestimmte Hürden, die dich dann irgendwie des Weges ereilen, die dich dann umkippen lassen. Und da gibt es eben in diesem Konzept Transferstärke diesen Faktor Rückfallmanagement. Und da steckt eben zum Beispiel auch eine Technik drin, die man lernen kann. Die hat ihren Ursprung bei Gordon Mahlert. Der hat so dieses ganze Thema Rückfallmanagement mal tief erforscht. Ich habe das so weiterentwickelt. Und die Kernidee ist, dass du halt hingehst und sagst, okay, was sind Vorboten, wie Straßenschilder an der Autobahn, die eine Ausfahrt anzeigen? Was sind Vorboten, die dir zeigen, dass du wieder ins alte Muster reinrutscht? Und wenn du dir das halt vorher überlegst, dann zu überlegen, was mache ich denn, wenn dieser Vorbote kommt? Also wirklich so, Achtung, Stopp, da ist das jetzt. Dann hast du eine höhere Chance, das zu managen und nicht immer an der Autobahn vorbeizufahren quasi. Mhm. Das heißt jetzt auf dein Thema, was ist ein Vorbote zum Beispiel, der dir einfällt, der dich wieder ins alte Muster gleiten lässt?
Das würde ich sagen, das wäre tatsächlich irgendwie Zeit, dass ich dann merke, ich habe mir diese Zeit nicht geblockt morgens. Das wäre, glaube ich, der Hauptvorbote, der mir einfällt. Also, weil ich habe mir nämlich umgekehrt mir auch Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das im Umgang mit meinen Klienten wieder anders machen, damit es ihnen leichter fällt.
Mhm. Naja, wenn du jetzt für dich merkst, ich habe gar keinen Blocker für das Thema, Sprechübung, sondern du machst es so lala, dann ist das schon im Grunde die wichtigste Erkenntnis. Solange es da keinen Platz in deinem Kalender deines Zeitmanagements findet, ist da schon im Grunde die erste Hürde. So, und wenn man jetzt das Rückfallmanagement nimmt, dann würdest du sagen, okay, ich habe jetzt diesen Blocker, das ist jetzt für mich genauso verlässlich wie ein Zahnarzttermin, dann könnte man halt hingehen und sagen, was sind Anzeichen dafür, die dir zeigen, dass du diesen Morgentermin, den du dir definiert hast, kippen wirst? Mhm. So, und dann kann es zum Beispiel sein, dass du dann morgens aufstehst und denkst, boah, ich bin so müde, lass mal. Ne? So, das könnte, wenn das sowas ist. Ne? Genau, ich hab keine Lust heute. So, und dann braucht es im Grunde ja immer eine Idee, was mache ich dann, wenn ich diesen Vorboten erkenne? Und was hilft mir denn wirklich, wieder in das zu kommen, wo ich rein möchte? Ich mache das mal sehr plakativ. Wenn du zum Nordpol fährst oder fliegst oder wie auch immer du da hinkommst, auf jeden Fall kann es ja sein, dass du da Eisbären triffst. So, und jetzt kannst du ja hingehen und sagen, ja gut, mir wird schon was einfallen, wenn mir so ein weißer Bär begegnet, wie ich damit umgehe. Und dann steht der halt vor dir und sagt so, uah, ne, und dann frisst er dich. Weil du hast ja keinen Plan in dem Moment. Und so ähnlich ist das mit Vorboten. Wenn du keinen Plan hast, dann frisst er dich und dann geht's halt weiter. So, und wenn du jetzt aber losgehst von zu Hause und denkst, naja, es könnte ein Eisbär kommen, was mache ich denn, wenn der kommt? Und du denkst dann, naja, ich könnte ihn verjagen, ne? Verjag den. So, dann gehst du wieder zum Nordpol, triffst den Eisbären, der kommt in die Ecke, macht wah. Du denkst irgendwas mit verjagen und dann klappt es wieder nicht, weil es nicht konkret genug ist. So, das heißt, du musst wirklich sehr konkret sein, was machst du genau dann, bestenfalls in diesem Moment. Und vielleicht denkst du, naja, wenn der Eisbär rechts kommt, dann nehme ich eine Büchse und schmeiß ihm die an den Kopf. Aber daran hängt es dann schon, dass viele Dinge nicht passieren.
Das ist sehr spannend, weil ich finde, es gibt ja auch zwei Seiten. Ne? Also das eine ist so, weil das, was du jetzt sagst, ist eine sehr individuelle Arbeit, wie ich das verstehe. Du nix. Und dann gibt es ja gleichzeitig auch diese Seite vom Trainer. Das heißt, was kann ich allgemein schon mal berücksichtigen? Ne? Was sind typische Muster? Also Zeit wäre bei meiner Kundengruppe ein riesen typisches Muster, wo ich auch schon angewöhnt habe, ihnen einfach nicht 1000 Sachen mitzugeben, sondern eine konkrete Sache und dann mit ihnen gleich vereinbare, wann setzen sie es um. Dann habe ich diese Hürde schon mal ausgenockt. Berücksichtigst du das auch? Und wahrscheinlich schon, aber wie berücksichtigst du das in deinem Konzept, dass es so diese beiden Seiten gibt? Einmal aus Trainingssicht und dann aber aus Sicht des Klienten.
Also erstmal aus dem Blickwinkel Transferstärke gibt es den Punkt, dass wir meistens immer uns um das Was der Veränderung Gedanken machen. Also wir wollen dann vielleicht gesünder uns ernähren, wir wollen weniger Konflikte haben oder ähnliches. Aber wir überlegen nicht, wie müssen wir uns steuern, um anzukommen. So, und diesen Reflexionsprozess, was gibt es eigentlich für Dinge, die auf dem Weg dich vielleicht behindern, dass du diese Umsetzung machst? Was tust du denn? Wenn du es dem sagst, hat es erfahrungsgemäß nicht so viel Kraft, weil das ist wie Kino. Der nimmt sich Popcorn und denkt, okay, ich nehme mal diese Information auf. Wenn der aber ins Denken kommt und sagt, was hilft mir wirklich, dann findet er eine sehr stimmige Lösung für sich. Und die muss er halt ausprobieren. Und der Witz ist halt, ich denke das immer im Sinne eines 8-Wochen-Programms, weil das zumindest so ein Minimummaß ist, wo sich jemand mit befassen muss mit so einem Thema, bis sich eine gewisse Veränderung auch einstellt. Und dann merkt man halt, ob das greift, ob der die Motivation mitbringt, an sich so stringent zu arbeiten und ob er wirklich will. Und diese Kombination macht's. Will ich wirklich? Und was muss ich tun, um anzukommen? Das ist dann der andere Teil.
Mhm.
Deswegen ist so ein kurzer Tipp, um da nochmal drauf einzugehen, vielleicht für den einen oder anderen genau das Richtige, weil dem das gerade nicht einfällt, aber im Grunde muss es einer sein, der für ihn gut stimmig funktioniert.
Ja. Ja, ich finde das Thema so wichtig, weil ich merke das immer wieder auch in der Arbeit einfach mit Unternehmen, wie wichtig diese Nachhaltigkeit ist. Und ich werde zum Teil auch manchmal richtig wütend, weil so es gibt einen Tag Training und dann ist halt nichts mehr dabei eingeplant für den Transferteil, weil den gab es noch nie, den machen wir nicht. Und ich finde es so, so wichtig, dass wir damit mehr arbeiten in der Personalentwicklung. Wie siehst du diesen Blick auf die Personalentwicklung?
Also das, was du beschreibst, ist so dieses Grundphänomen, dass ein Tag Training reicht, dass es so ein bisschen ist, wie ich fahre einen Wagen in die Waschanlage und danach ist er sauber. Und was halt total missachtet wird, ist, dass wenn du ein gewohntes Muster hast, wie eben Konfliktvermeidung, um das Beispiel zu halten, dann ist das ja im Gehirn, so lernen uns die Neurowissenschaftler, eine gut gebahnte Nervenverbindung, also eine Datenautobahn, die sich nicht mal eben über Nacht umdreht. Und das wird alles irgendwie ignoriert und das ist für mich noch so ein Mysterium, wo es, glaube ich, einfach immer wieder Aufklärungsarbeit braucht. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ich will aber trotzdem nur einen Tag und das machen die Leute alleine. Und ein bisschen sehe ich meine Mission auch darin, Aufklärungsarbeit zu machen und sagen, nee, das können die nicht alleine, weil guck mal, die haben nicht die Transferstärke und wenn die das nicht irgendwo gelernt haben, dann fällt es nicht vom Himmel. Und ich kann ja auch keinen Toaster reparieren, nur weil ich da Toast rausnehme.
Absolut. Das ist ein schöner Vergleich. Was sind denn so deine Sachen? Weil, also ich sehe da auch eine Wirtschaftlichkeit, weil im Endeffekt ein Training, was ich halt nur einen Tag mache, wo ich nicht auf Transferstärke achte, ist für mich herausgeschmissenes Geld. Das ist also für mich ein ganz großer Faktor. Was sind da noch von dir Argumente?
Also ich erlebe verschiedenste Annahmen, die da unterwegs sind, nämlich auch die Annahme, viel hilft viel. Also muss ganz viel passieren an diesem Tag, viel mitnehmen, viel Content, weil die Erwartungshaltung ist, wenn jemand motiviert ist, dann macht er das hinterher selbst und kann es auch selbst. So, das ist ja der besagte Denkfehler. Und ja, manchmal stelle ich mir die Frage, ob es wirklich überhaupt um Wirkung geht, ne? Weil wenn man das jetzt sich anschauen würde, könnte man es ja auch messen, was rauskommt, und man könnte sich das genau anschauen. Und ich habe immer den Eindruck, na, die Leute kaufen eigentlich eher dieses Erlebnis eines Seminars und das Wohlgefühl, man sitzt zusammen, man hat vielleicht gesprochen, man hat irgendwie ganz toll die Möglichkeit gehabt, was zu lernen. Das ist so ähnlich wie E-Learnings, die man sich in den Vorgarten stellt, der LMS in den Firmen. Es ist das gute Gefühl, ich habe alles und die Leute können alles lernen und ich bin gut vorbereitet. Das ist genauso wie die Karte im Fitnessstudio. Ich könnte trainieren, tue es aber nicht. Also insofern, da ist ja einfach genau dieses Umdenken weg von diesen Annahmen, die am Ende wirkliche Wirkung boykottieren.
Ja. Was ist ein Tipp für dich, für jemand, der in so einem Eintagestraining drin ist, aber sagt, hey, ich möchte dranbleiben, habe jetzt nicht das Glück, dass da jemand ist, der sagt, hey, hier, das sind Möglichkeiten, sondern was kann sich diese Person rausnehmen, damit sie es selber für sich besser in den Alltag einbaut?
Also der erste Schritt ist tatsächlich, die Klarheit zu haben am Ende oder im Laufe des Tages, was ist das, was für mich so ein wichtiger Schritt ist für eine Veränderung, dass ich dafür bereit bin, 2-3 Monate aktiv zu arbeiten, um diese wirkliche Veränderung zu schaffen. So, und dieser Gedanke, ich arbeite 2-3 Monate dafür, ist schon ein sehr guter Filter, weil ich erlebe immer wieder, viele haben viele Vorsätze, aber keiner kommt durch diesen Korridor der 2-3 Monate durch. Und das Zweite ist dann einfach zu sehen, okay, ist es für mich erfolgskritisch? Hat es für mich einen echten Impact, wenn ich das morgen anders mache? Denn dann lohnt es sich ja auch dafür zu kämpfen. Und ich merke halt immer wieder, sind ganz kleine Dinge, die die Leute wirklich viel Zeit kosten. Und deswegen ist ein Tag eigentlich noch zu lang für den Einzelnen, für ein Thema, sondern der braucht, das merke ich immer wieder auch in der Arbeit, die ich hier tue, im Grunde ist der Inhaltsaspekt relativ überschaubar. Das ist das Minimalste, sondern der Teil, der die Veränderung ausmacht, das ist der große Aufwand. Und da müssten wir uns eigentlich umdrehen und sagen, weniger Content, mehr Impact.
Ja, absolut. Und das finde ich auch immer so spannend. Ja klar, ich kann, wenn ich da sitze, und da erkläre ich mich auch schuldig, wenn ich in irgendwie in Weiterbildung bin, dann möchte ich mehr Stoff, mehr Input, denke ich mir so, boah, ich will mehr Wissen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich von diesem ganzen Wissen halt höchstens eine kleine Scheibe mitnehmen kann und umsetzen kann. Also dieses 3 Feedback-Punkte würde mich schon überfordern. Hm. Also wenn ich eine Sache mitnehme und die richtig umsetze, habe ich mehr gewonnen als alles versuchen und dann nach 3 Tagen festzustellen, ich bin überfordert.
Es ist ja auch wirklich das Ziel. Es kann ja sein, dass ich sage, ich möchte die ganze Bandbreite erleben. Dann ist ja auch legitim, dann ist es einmal Streubombe. Aber dann muss ich nicht erwarten, dass ich das alles umsetze. Wenn ich jetzt, also es ist wirklich die Frage, was ist der Wert? Und wenn ich jetzt aber Leute in ein Seminar schicke und denke, die sollen hinterher in einem Job in bestimmter Weise sehr, sehr viel besser werden, dann, ich meine, da wird das Sportbeispiel auch gern bemüht. Ich schicke ja auch nicht einen Menschen einmal zu einem Tennisstunde, sehe zu, dass er eine Stunde Tennis lernt und danach hoffe ich, spielt er Bundesliga.
Ja.
Aber so schulen wir da draußen, das ist halt der Irrsinn.
Ja, absolut. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang in eine Richtung reden, das ist aber wahrscheinlich gar nicht so interessant für unsere Hörer da draußen. Was ich sehe, ist, dass wir ja auch uns in einer verändernden Zeit bewegen, wo Veränderungen immer schneller kommen. Das heißt, im Endeffekt brauche ich immer schneller auch Schulungen, die mir neue Dinge beibringen, wo ich lerne, wie ich, was weiß ich, mit KI umgehe. Dann lerne ich, wie ich prompte, dann lerne ich das Nächste. Wie siehst du diese Nachhaltigkeit, diese Transferstärke, die ja auch Zeit braucht, in diesem Kontext, dass es sich immer mehr verändert und ich immer schneller Dinge lernen darf?
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. weil ja unser Gehirn, wenn es um Wissensverarbeitung geht, genauso wie wenn es darum geht, neue Gewohnheiten aufzubauen, irgendeine Art von Verarbeitungsprozess braucht. So, wenn es um Wissen geht, was ich mir nur anschaue und nachmachen muss, dann ist das eine andere Verarbeitungsleistung, als wenn ich eine Kompetenz aufbauen muss. Also einen Nagel in die Wand schlagen klingt jetzt nicht sehr aufwendig. Das sehe ich mir an und dann kann ich es meistens nachmachen. Wenn wir das bei Kindern sehen, merken wir, das geht auch nicht gleich. So ist also auch eine Kompetenz. Das heißt, es ist so ein Konglomerat an Dingen, die eine Rolle spielen, ob das bestimmte Haltungen sind, ob da Skills, die ich dann brauche. So, und deswegen ist, glaube ich, einmal zu gucken, was ist da der Lernstoff oder was müssen die Gehirne der Menschen beherrschen? Und das andere ist letzten Endes, ja, es gibt einfach dann irgendwann den Filter, den jeder auf seine Weise trifft und sagt, okay, wie wichtig brauche ich das jetzt in diesem Moment in meiner Arbeit? Und wenn es gefühlt nicht so wichtig ist und überlebenswichtig ist, dann fließt es halt vorbei. Und das ist echt eine Challenge. Also, weil wir haben ein Gehirn, was jetzt nicht wie so ein Computer funktioniert, wo es alles reinstopst.
Also auch so diese Balance zwischen Technik oder Entwicklung wird immer schneller und wir brauchen halt trotzdem diese Zeit, um uns daran zu gewöhnen.
Am Ende merken wir es, du hast ja KI gerade gesagt, wenn du siehst, wie rasant das ist. Ich habe jetzt hier auch Kollegen an der Hochschule, wo ich sagen würde, wow, die sind schon relativ dicht noch dem Thema auf den Fersen. Die machen aber auch nichts mehr anderes, um überhaupt noch da am Ball zu bleiben. Und die sind dann halt wirklich super aufgestellt. Ne? Wenn ich an mich selbst denke, ich würde sagen, ich habe ein bescheidenes Halbwissen dazu, weil ich eben auf der einen Seite genau diesen selben Spagat habe wie viele andere, nämlich zu sagen, dafür müsste ich wirklich viel Zeit investieren. Gleichzeitig habe ich auch viel andere Anforderungen. In diesem Konflikt bewegt es sich dann. Und was tust du als Mensch? Versuchst halt irgendwie das zu priorisieren und das, was gerade oben aufliegt, hat den Vorrang.
Ich erinnere mich jetzt gerade, wie du das gesagt hast, an eine Biostunde in der 8. Klasse, wo wir so einen Naturfilm angeschaut haben. Und da ging, da war so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine Katze. Und der hat man irgendwie ein Schälchen Milch hingestellt und auf der anderen Seite war eine Maus. Und dann wusste sie nicht, was sie machen soll, ob sie jetzt zu dieser Milch geht oder die Maus jagt. Sie hat sich hingesetzt und angefangen, durch die Pfoten zu putzen.
Ja, manche sitzen auch an ihren Schreibtischen und denken, okay, ich spiele lieber eine Runde Golf. Also insofern, es ist halt ein Konflikt. Und dieses ganze Thema Veränderungsdynamik, Veränderungstempo, du hast es am Anfang gesagt, change mich am Arsch. Also vielen geht es halt wirklich auf den Keks. Und weil sie vielleicht auch erlebt haben, dass es mal nach links, mal nach rechts geht, dass sie sich vielleicht für eine Richtung entschieden haben, wo sie gesagt haben, okay, dafür gebe ich jetzt auch Gas. Und dann kommt wieder irgendeiner anderer daher und sei es nur einer, der eine andere Meinung hat, der sagt, wir gehen jetzt nach links. Und das ist halt so auch ein Konfliktfeld, weil manche sind ja veränderungsbereit und manche sind sogar sehr veränderungsfreudig. Aber irgendwann gewöhnen die sich das dann auch ab, wenn sie das Gefühl haben, ich komme hier gar nicht irgendwie an dem Thema. So, und ich glaube, man muss das eben wirklich sich anschauen und sagen, ja, was brauchst du, um mit so einer Veränderungsdynamik, mit so einem Tempo umzugehen? Ich glaube, das Erste ist halt wirklich erstmal das, was die Psychologie auch Gestalterhaltung nennt, nämlich zu sagen, okay, wie kann ich mit meinem Einfluss, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Fähigkeiten, mit der grundoptimistischen Stimmung und auch proaktiv so ein Thema anpacken? Das hilft dann schon mal, anstatt in so eine Opferhaltung abzudriften und zu sagen, alles blöd hier.
Absolut. Und dann bringst du gerade auch nochmal ein sehr heißes Thema mit auf den Tisch, mit diesem Change mich am Arsch, weil auch da erlebe ich in der Praxis ganz oft, dass Change gemacht wird. Und wenn ich es mir von außen anschaue, denke ich mir so, ja ernst, meint ihr das hier gerade nicht, oder? Sondern es wird dann halt so ein bisschen was gemacht. Und auch hier wieder die Mitarbeiter super frustriert schnell, auch wo nicht nachgedacht wird, welche Reaktion von oben hat, welche Kettenwirkung auf den Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter wieder frustriert ist, weil er denkt, ja okay, ich probiere doch, ich bemühe mich ab, ich mache das alles und irgendwie hat das alles keine Wirkung.
Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, du hast halt, irgendwann rufst du einen Veränderungsprozess aus, wobei man ja heute eher sagt, naja, sind wir nicht in der permanenten Veränderung, es gibt kein A nach B mehr als abgeschriebenes Projekt. Auch da ist ja was dran, dass du im Grunde ständig dich irgendwie wieder neu anpassen musst. Nichtsdestotrotz ist ja immer ein Vorsatz nötig zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg von A nach B in dieser oder jener Weise. Und ja, wenn es dann frustrierend ist, wenn es vielleicht zum eigenen Nachteil ist, wenn ja, die Dinge auch überraschend reinkommen und es so ist wie so ein Postpaket, was dir jemand zugestellt hat und du wolltest es gar nicht haben und du guckst halt rein und sagst, das ist Mist, aber ich kann es nicht zurückgeben, dann ist es im Grunde genommen genau die Frage, wie gehe ich jetzt als Einzelner damit um? Und am Ende bin ich erstmal mit mir allein und muss für mich eine Haltung dazu finden, nämlich versuche ich konstruktiv mit umzugehen oder stecke ich halt den Kopf in den Sand? Und das andere ist natürlich die Frage, was kann Führung leisten als Rahmen, damit vielleicht diese Dinge besser konsumierbar, besser verarbeitbar sind. Und ja, wenn es einfach wäre, hätten wir nicht die ganzen Fragen, wie wir es besser machen.
Ja, das stimmt. Absolut. Wie machst du das denn, wenn du jetzt sagst, hey, ich selber, ich kenne diese ganzen Konzepte gut. Wie ist es bei dir in der Umsetzung, ganz persönlich?
Also man denkt ja immer, Psychologen sind von allem gefeit. Das ist nicht so. Insofern, mich greift das ähnlich. Aber ich will das mal an so ein Beispiel bringen. Also wenn ich jetzt noch zu Studienzeiten, das war schon ein paar Tage zurück, denke, dann hatte ich immer den Vorsatz, ich will früh anfangen zu lernen. Das denkt man gar nicht, aber ist ja tatsächlich auch so gewesen. Und dann habe ich das auch nicht geschafft, weil ich immer alles mögliche andere gemacht habe. Und dann habe ich auch irgendwann mich selbst verflucht und gedacht, Mensch, du hast das nicht drauf, du wirst das nie schaffen, du bist der Vollhorst, du kannst das nicht. Und ich habe mich dafür sehr gehasst. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Fortbildung oder vielmehr eine Weiterbildung sogar. Und dann kam für mich so diese Offenbarung, es ist doch ein Prozess. Es ist ganz normal, dass es nicht gleich funktioniert. Und da habe ich für mich so wirklich, da sind die Vorhänge runtergefallen und habe gedacht, okay, ich sehe ein Fenster, was ich vorher nicht gesehen habe, weil ich immer gedacht habe, ich bin zu blöd. Und mit diesem neuen Blickwinkel, nein, das ist normal, dass es auch vor und zurück geht und es schwierig ist. Und mach dir mal klar, was das eigentlich im Kopf bedeutet, wenn du das veränderst. Und deswegen sind kleine Schritte, hat mein Denken komplett verändert. So, und das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich auch heute, wenn ich Dinge verändern möchte, mein Sohn beklagt sich öfter darüber, dass ich zu wenig ihn lobe. Ne? Und natürlich sehe ich als Vater immer Dinge, die er besser machen könnte, weil ich auch ein anspruchsvoller Mensch bin. So. Aber dann zu sagen, okay, jetzt sieh mal das, was der Junge Gutes kann. Und dann rutsche ich natürlich auch in die alten Muster und denke, ja, shit, ist wieder passiert. Und aber ich gehe ein bisschen milder mit mir um, so das ist ein Effekt des Ganzen. Oder ich habe dann natürlich jetzt auch ein paar Sachen mehr parat, wie dieses Rückfallmanagement, wo ich zumindest sagen kann, okay, wann rutsche ich dann vielleicht wieder rein? Was ist so eine Lichterkette an Vorboten, dass ich vielleicht wieder mehr in dieser Verfolgerrolle bin? Und darüber gewinne ich mehr Optionen, habe ich mehr Raum, schaffe ich es besser? Und das ist der Unterschied.
Ja, finde ich ganz spannend, weil da drin waren jetzt für mich ein paar richtig wertvolle Aspekte. Also einmal dieses Selbstgespräch auch mit dir, ne? Also so die eher so, hey, das ist normal. Also da nicht auch noch in die Selbstvernichtung reinzugehen, die ja auch extrem viel Kraft kostet.
Ja, auch gern genommen, ne? Also machen ja, total. Gerne Leute.
Also auch ich mache das immer mal wieder.
Naja, und wenn du dann anspruchsvoll bist, ja. Ne? Also wenn du für dich einen Anspruch hast, wenn du vielleicht auch für dich einen hohen Anspruch hast, dann liegt das so sozusagen auf dem Weg, weil du ja sagst, ich bin leistungsorientiert oder ich bin auch ambitioniert. Und dann ist natürlich jeder Schritt, der nicht funktioniert, Volltreffer daneben. Ne? So, und damit und dieser veränderte Blickwinkel zu sagen, ja, bei leistungsorientierten Aufgaben ist es aber was anderes vielleicht nochmal als jetzt bei Veränderungsprozessen.
Mhm, absolut. Und gleichzeitig ja auch zu sehen, ja, oder zu sehen, sondern das Wissen zu haben, es funktioniert ja besser, wissen wir aus der Forschung von der positiven Psychologie, dass wir über Stärken lernen und Stärken fördern, auch wieder in eine Veränderung leichter reinkommen. Und das ist ja auch dieser Prozess, ja, wie spreche ich mit mir selbst?
Ganz wesentliches Thema, aber auch das merke ich immer. Wir sprechen so locker darüber. Vielen Leuten sind diese inneren Selbstgespräche gar nicht bewusst, die da im Grunde sie immer ins selbe Loch reinsteuern. Und deswegen ist natürlich schon immer so ein erster Schritt zu sagen, ja, was passiert da eigentlich in meinem Kopf? Welche Sätze habe ich denn, die mich immer wieder in bestimmte Muster reinsteuern? Und was wären vielleicht bessere Sätze, um wieder rauszukommen? Und allein das, merke ich, ist schon mal ein ganz großer Unterschied, weil das dem Normalbürger, sage ich immer, der jetzt nicht groß Psychologiewissen hat und sich damit befasst hat, sich diese Gedanken nicht macht. So, und das ist ja ein Stück auch das, was du machst oder was ich mache, Leuten diese Zusammenhänge aufzuzeigen und zu sagen, pass auf, so kannst du es besser hinkriegen. Das heißt nicht Perfektion, aber leichter.
Absolut. Jetzt hast du ja diese Rolle einmal in der Trainingsrolle, auch in deiner Rolle als Professor, und gleichzeitig hast du ja auch nochmal dein Privatleben oder auch die Rolle, als du hier Dekan warst, wie du geführt hast. Doch da habe ich natürlich noch ein paar neugierige Fragen. Wie bist du denn da persönlich mit so schwierigen Entscheidungen umgegangen?
Also ich habe tatsächlich für mich immer im Kopf gehabt, was braucht dieses Team der Kollegen? Weil ich war ja auch auf der anderen Seite viele Jahre und habe den Schmerz der Kollegen sozusagen vor Augen gehabt. So, und eine Sache, die, glaube ich, wirklich einen Unterschied gemacht hat, das war etwas, was auch am Anfang ich dann quasi umgesetzt habe, dass wenn du jetzt als virtuelles Team auch arbeitest, nicht so oft unterwegs bist in so einem Gruppenraum, dass Transparenz ein ganz wichtiges Thema ist. Also dieses Gefühl, ich bin gut informiert, ich kriege mit, was läuft, und dass das jetzt auch diesem Kollegium sehr wichtig war, mag andere Kolleginnen geben, wo es nicht so ist, aber denen war es wichtig, gut informiert zu sein, gut transparent zu sein, irgendwie mit nicht so Überraschungseffekten und Überraschungseiern zu tun zu haben. So, und daraus hat sich im Grunde genommen dann entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme das als Mandat. Ich gucke, wie ermöglicht ich den Leuten eine gute Leistung zu bringen und Spaß bei der Arbeit zu haben. Und das war dann eben in der Folge ein Instrument, dass ich einen Newsletter jede Woche produziert habe, so ein Dekan-Newsletter, der, so kann ich jetzt sagen, auch eine hohe Zufriedenheit mit sich gebracht hat, weil die Leute das Gefühl haben, sie sind nicht so abgedockt, sie wissen, da kommt immer was, und ich gebe denen eine Transparenz, soweit das möglich ist, zu Themen, wo sie sonst das nicht mitkriegen. Und das hat Arbeit gekostet, da habe ich auch redaktionell mir Gedanken gemacht, da hat mich auch meine Mitarbeiterin in der Fakultät unterstützt. Aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ja, das ist auch auf den Change-Prozessen zu hören. Die Leute wünschen sich Transparenz, wünschen sich mehr so Durchsichtigkeit, wollen da auch mehr abgeholt werden. Das ist das legitime Interesse, aber es kümmert sich keiner drum. Und das war für mich jetzt eher so, dass ich gesagt habe, okay, was ist das, was den Leuten hilft? Und ich gucke mal, ob es denn hilft, wenn ich es anbiete und mache.
Das finde ich auch ein cooles und sehr powervolles Instrument, diesen Newsletter, um diese Transparenz zu schaffen, ne? Weil das ist ja ganz oft, erlebe ich das in meiner Praxis, dass zwar die Überzeugung da ist, ich gebe genug Transparenz in mein Team rein, das Team das aber anders empfindet. Und da finde ich so was wie ein Newsletter in das Team reinzugeben eine clevere Idee.
Ja, wobei ich eben wirklich sage, es war ja nicht so, dass ich setze den einen in den Vorgarten, sondern gerade so auch am Anfang war die Frage, okay, was ist wichtig für euch, was braucht ihr, damit es hier gut für euch ist? Und da kam das halt, dieser Wunsch. So, und das war für mich dann eben ein Punkt, wo ich sage, das ist erfolgskritisch für die Zusammenarbeit, damit wir allesamt sowohl die Leistung bringen können, als auch Spaß miteinander haben. Also baue ich das mal auf und gucke, ob sich's trägt. So, der lief dann halt. Genauso, vielleicht auch so ein Beispiel, wie gehe ich um mit solchen Dingen. Ein anderes großes Thema ist halt immer, es gibt natürlich Meetings, Fakultätsmeetings und ähnliches, und immer so die Frage, wie fülle ich die Zeit? Und wie alle anderen Menschen auch, ist natürlich auch die Sorge bei uns gewesen, naja, wir sitzen ja irgendwelche Zeiten ab, es ist irgendwie ineffizient und ähnliches. So, und ich glaube, ein Teil, wie ich jetzt Führung verstanden habe, ist zu sagen, ich höre den Menschen zu, habe es ja vielleicht auch an anderer Stelle selbst so erlebt. Ich höre denen zu und sage, okay, was wäre jetzt ein Weg, um das zu optimieren? Und dementsprechend habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich bin in so einer Doppelrolle drin. Auf der einen Seite muss ich Inhalt liefern und auch irgendwelche Dinge sagen, gleichzeitig einen Prozess führen, das ist mir zu viel. Also habe ich mir einen Co-Moderator aus den Kollegen geholt, gesagt, der eine ist für den Prozess, der andere für den Inhalt. Oder wo ich begonnen habe, immer jedes Team-Meeting, was wir da gemacht haben, gab es hinterher eine Evaluation, eine Abfrage mit Forms, mit bestimmten Kriterien, wo immer alle eingeladen waren von den knapp 20 Leuten, gibt ein Feedback, wie war das, was fehlt, was müssen wir besser machen, als wirklich kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, mein Wille war, von meiner Art zu gucken, wie kann man es optimal hinkriegen, und ich kämpfe dafür, damit ihr einen guten Job machen könnt, also ermöglichen. So, und das war, glaube ich, so in der Summe, würde ich sagen, aus den Rückmeldungen für die eine gute Lösung. Wir haben dadurch auch Dinge verbessert.
Das finde ich auch nochmal schön, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess reinzubringen, auch gerade mit dem Blick auf nachhaltige Veränderungen, ne? Weil dieses, dann habe ich jedes Mal nur eine Kleinigkeit, die ich vielleicht anpasse und dadurch aber durch die Zeit, durch diese stetige Veränderung schnell einen optimierten Prozess.
Ja, und ich meine, das war ja so der Ausgangspunkt der Betrachtung. Ich glaube, ein Punkt ist ganz oft hinhören und gucken, was ist vielleicht für Menschen wichtig. Ich meine, ist wahrscheinlich dann der psychologische Teil, der da durchschwingt. Weil wenn ich jetzt sehe, warum viele Kollegen und auch ich dann manchmal in die Firmen reinkommen, dann geht es oft genau um den Punkt, es wird den Menschen nicht zugehört, es wird nicht geguckt, ob sie welche Wertvorstellungen haben, welche Haltung die haben, welche Erfahrungen die haben, was die drückt und schmerzt. Es wird dafür keinen Kanal gegeben. Das heißt, ich kann alles lösen, aber ich kann so ein bisschen Raum dafür öffnen und vielleicht eine Möglichkeit schaffen, damit umzugehen. Und ja, so ist das im Grunde ein Punkt, warum vielleicht manche Leute Change mich am Arsch sagen, weil genau an der Stelle zu wenig Raum und zu wenig Ohr da ist.
Absolut. Ja, Axel, gibt es noch etwas, was du sagst, abschließend an die Hörer, das möchtest du unbedingt noch loswerden? Das habe ich heute gar nicht gefragt, aber den Punkt magst du noch machen.
Das ist eine spannende Frage. Die kommt jetzt überraschend am Ende. Nee, schon klar. Nein, also was, glaube ich, in dem gesamten Beitrag jetzt zu hören ist, ist so die Botschaft, weg mit falschen Annahmen, wie Veränderung funktioniert. Denn davon gibt es recht viele. Und diese falschen Annahmen boykottieren im Grunde genommen echten Veränderungserfolg. Und gleichzeitig ist sicherlich der Punkt, Menschen haben ein bestimmtes Gehirn, das gibt es seit Jahrtausenden, und Gewohnheiten sind dort Datenautobahnen. Das heißt, wir sollten nicht erwarten, dass wir mit einem Fingerschlag da irgendwie eine Datenautobahn verändern. Und dementsprechend braucht es nicht nur Motivation, um da überhaupt vielleicht mal so eine Gehirnwindung in eine neue Richtung zu bringen, sondern es braucht im Grunde auch eine, ja, bestimmten Skillset an Möglichkeiten, die ich als Transferstärke nenne, die helfen, dass ich wirklich bei einem Veränderungsziel ankomme. Und das ist ja so das, wofür ich auch arbeite, Bewusstsein zu schaffen, dass nicht alle Menschen transferstark sind und dass ich mit meiner Arbeit Leuten helfen möchte, diese Transferstärke zu entdecken und transferstark zu sein.
Ja. Und genau dafür bist du ja der Experte für dieses Thema Transferstärke. Wenn jetzt jemand neugierig ist und mit dir in Kontakt treten möchte, wie erreicht er dich?
Na, da gibt es tatsächlich eine Website gleichen Namens,
yes,
die auch ja, sinnvollerweise, damit man nicht so viele Worte merken muss. Also die heißt transferstärke.com und wenn man transferstärke.com aufruft, dann ist da ganz viel, was schon zum Lesen bereitsteht, kann man viel Download machen. Ich biete verschiedene Webinare an, wer so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchte, so als so Schnuppermöglichkeit. Gibt natürlich besagte Bücher, es gibt ein Kontaktformular, also man kann mit mir in Verbindung treten, auch über Social Media, LinkedIn. Also herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der sich meldet.
Wunderbar. Dann, lieber Axel, vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Einblicke.
Gerne.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.